Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Die UBS will einen Schlussstrich unter die Finanzkrise ziehen. Die Schweizer Grossbank streut sich etwas Asche übers Haupt. Sie will aber die Verantwortlichen nicht verklagen. Wir analysieren diese Tatsache, fragen Wirtschaftsexperten und Politikerinnen nach ihrer Meinung und hören UBS-Verwaltungsratspräsident Kaspar Villiger bei seiner Begründung zu, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Weitere Themen: Alle 33 chilenischen Bergarbeiter sind gerettet. Und der dreifache Schwingerkönig Jörg Abderhalden tritt zurück. Die Finanzkrise und der Steuerstreit mit den USA haben die UBS schwer durchgeschüttelt. Der Staat musste die UBS mit einem milliardenschweren Rettungspaket vor dem Zusammenbruch retten. Deshalb forderte die GPK, das Aufsichtsorgan des Parlaments, Ende Mai, die Grossbank müsse die bankinternen Vorgänge von unabhängiger Seite aufarbeiten lassen. Jetzt hat die UBS vorgelegt, was dabei herausgekommen ist, im sogenannten Transparenzbericht. Philipp Erath.
Wirklich Neues hat der Transparenzbericht der Bank nicht zutage gefördert. Nun ist aber offiziell, dass die UBS viel selbst dazu beigetragen hat, dass es zum 50 Milliarden Franken Abschreiber kam und der Staat einspringen musste. Hauptgrund für die Verluste sei die Wachstumsstrategie der UBS gewesen, so der Bericht. Sie wollte die größte Investmentbank der Welt werden. UBS-Verwaltungsratspräsident Kaspar Villiger:
Diese Wachstumsstrategie wurde auch zu wenig systematisch geplant. Und dann umgesetzt. Es entstanden aus dieser Strategie Anreize, Umsatz um jeden Preis zu generieren.
Gleichzeitig habe die Führung den Risiken dieser aggressiven Expansionspolitik zu wenig Beachtung geschenkt, so Kaspar Villiger, der den Bericht heute Vormittag vorstellte. Der Bericht rügt auch die Rolle der UBS in den Vereinigten Staaten. Hier habe die Führung ebenfalls alles dem Wachstum untergeordnet und dabei die Einhaltung der amerikanischen Gesetze nicht konsequent verfolgt.
Und viele Kundenberater des US-Cross-Border-Geschäftes hatten deshalb irgendwo das diffuse Gefühl, ein gewisser Grad nicht regelkonformen Verhaltens werde von oben toleriert.
Trotzdem will die Bank die frühere UBS-Führung unter Marcel Ospel für die Milliardenverluste nicht zur Rechenschaft ziehen. Die Erfolgschancen einer Klage seien gleich null, heißt es im Bericht. Die Reputation nehme Schaden und bei späteren Prozessen in den USA würde man die eigene Stellung schwächen, befürchtete Kaspar Villiger. Im Bundeshaus sind die Reaktionen auf den Transparenzbericht geteilt. Die Bürgerlichen sind zufriedengestellt, die Linke hingegen ist enttäuscht. Sie findet, die Bank müsse ihre alte Führung vor Gericht zehren.
Soweit Philipp Erath. Wir kommen ausführlich aufs Thema UBS zurück, mit Reaktionen aus Wirtschaft und Politik und auch im Tagesgespräch. Jetzt zuerst zu weiteren wichtigen Meldungen des Tages mit Eva Gammeter.
Der Schweizerische Gewerbeverband fordert, dass das Rentenalter bis 2030 auf 67 erhöht wird. Die Erhöhung solle ab 2018 stufenweise erfolgen, wobei jeweils das Rentenalter der Frauen etwas stärker angehoben würde als jenes der Männer. Dies sei den Betroffenen zuzumuten, sagt der Verbandsdirektor Biegler vor den Medien in Bern. Denn die große Mehrheit der Erwerbstätigen sei heute nicht nur fit und leistungsfähig, sondern auch leistungswillig. Der Gewerbeverband fordert zudem, dass konsequent auf jegliche soziale Abfederung des höheren Rentenalters verzichtet wird. Vor kurzem war die 11. AHV-Revision im Parlament gescheitert. Sie wollte das Frauenrentenalter auf 65 erhöhen und einen Teil des eingesparten Geldes für Frühpensionierungen einsetzen. Das Komitee, das gegen die Ausschaffungsinitiative und auch gegen den Gegenvorschlag des Parlaments kämpft, hat seine Argumente vorgestellt. Würden kriminelle Ausländer automatisch ausgewiesen, wäre das nach Ansicht des Komitees ein Angriff auf die Rechtsgleichheit. Denn es würde eine Sonderjustiz für einen Teil der Bevölkerung geschaffen. Über die Ausschaffungsinitiative der SVP und den Gegenvorschlag entscheiden die Stimmberechtigten am 28. November. In Chile ist die Rettung der eingeschlossenen Bergarbeiter am frühen Morgen Schweizer Zeit erfolgreich abgeschlossen worden. Alle 33 Kumpel und auch die 6 Helfer, die zur Rettung mit der Kapsel in die Grube gelassen wurden, sind wieder an der Erdoberfläche. Die Rettungsaktion wurde weltweit von Millionen Menschen am Fernsehen mitverfolgt. In Frankreich streiken auch heute Zehntausende, den dritten Tag in Folge. Die Proteststreiks gegen die geplante Rentenreform behindern vor allem den Schienenverkehr und beeinträchtigen die Produktion von Treibstoffen. Laut Angaben der Gewerkschaften läuft der Betrieb nur in 2 von 12 Raffinerien normal. Viele Franzosen tanken darum vorsorglich ihre Autos. Die Regierung hat zur Besonnenheit aufgerufen und die Bevölkerung gebeten, auf Hamsterkäufe zu verzichten. Der dreifache Schwingerkönig Jörg Abderhalden tritt zurück. Er sei in der letzten Zeit zu häufig verletzt gewesen, begründete der Toggenburger seinen Entscheid. Auch habe er die Freude am Schwingsport etwas verloren, sagte der 31-Jährige vor den Medien. Abderhalden ist der erfolgreichste Schweizer Schwinger aller Zeiten. 2 Schweizer Chemiemultis haben am Morgen Zwischenbilanzen veröffentlicht. Beim Pharmakonzern Roche ging der Umsatz in den ersten 9 Monaten im Vergleich zum gleichen Zeitraum des letzten Jahres um 1% zurück auf gut 36 Milliarden Franken. Beim Agrochemiekonzern Syngenta stieg der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal um 10% auf rund 2,2 Milliarden Dollar. Der Dollar verliert weiter an Wert. Gegenüber dem japanischen Yen ist er auf den niedrigsten Stand seit 15 Jahren gefallen. Weiter nachgegeben hat die amerikanische Währung auch gegenüber dem Euro und dem Franken. Dass der Dollar seit Wochen gegenüber vielen Währungen an Wert verliert, hängt an der äußerst eng expansiven Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. Zudem wird erwartet, dass diese in Kürze weitere Maßnahmen beschließt zur Stärkung der US-Konjunktur und zum Beispiel die Zinsen weiter senkt.
Wie transparent ist der Transparenzbericht der UBS? Das fragen wir hier im Rendezvous in den nächsten Minuten Bankexterne und um 13 Uhr einen Bankinternen, nämlich den UBS-Verwaltungsratspräsidenten Caspar Villiger im Tagesgespräch. Außerdem in der Sendung: Chilenischer Präsident für mehr Arbeiterschutz. Versprechen nach dem Happy End im Bergwerk. Gewerkschaften gegen Sarkozy. Der Streit um die französische Rentenreform macht heute besonders die Autofahrer nervös. Und Ogi gegen Stich. Das Duell der Bundesräte ist auch Teil der NIAT-Geschichte. Mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.452 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.33,81 gehandelt, der Dollar zu 95,12 Rappen. Zum Wetter. Im Norden liegt verbreitet Hochnebel mit Obergrenze bei rund 1700 Metern, welcher sich nur zum Teil auflöst. Außerhalb des Nebels sowie in den Alpen und im Süden scheint die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt im Norden mit mäßiger Brise bei rund 10 Grad, im Süden bei 17 Grad. Am Freitag liegt im Norden Hochnebel, welcher sich teilweise auflöst. Im Tessin hat es einzelne Hochnebelfelder, sonst scheint im Süden und in den Alpen die Sonne. Am Wochenende ist es in der ganzen Schweiz bewölkt und zeitweise nass. Die Schneefallgrenze sinkt im Norden auf rund 1000 Meter. Es wird kühl mit 8 Grad im Norden und 14 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. Ostschweiz weiterhin stockender Verkehr auf der A3 Richtung Chur zwischen Lachen und der Verzweigung Reichenburg.
Die UBS soll erklären, wie es dazu kam, dass sie fast bankrott ging und vom Staat gerettet werden musste. Die Forderung kam von Seiten der Aktionäre und noch lauter von Seiten der Politik. Jetzt hat die UBS-Führung ihren sogenannten Transparenzbericht vorgelegt. Fragt sich, ob wir jetzt klarer sehen, was da schiefgelaufen ist. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Der Schuld, Fehler gemacht zu haben, ist man sich bewusst bei der UBS. Den Ursprung der ganzen UBS-Affäre, den beschrieb Verwaltungsratspräsident Caspar Villiger heute wie folgt.
Vor 5 Jahren
wollte die UBS die größte Investmentbank der Welt werden. Dieser Wachstumsstrategie wurde alles unterordnet. Und diese Wachstumsstrategie war wahrscheinlich zu ehrgeizig und sie war wahrscheinlich auch, wenn ich mir das freimütig so zu sagen gestatten darf, Ausdruck eines gewissen Verlustes des Maßes.
Verschiedene Abteilungen innerhalb der Bank investierten damals parallel in dieselben Wertpapiere, gingen dieselben Risiken ein. Aber den Überblick über die gesamte Bank hatte niemand. Das Klumpenrisiko wurde schlicht unterschätzt. So kam es zu den Milliardenverlusten. Der Staat musste zu Hilfe eilen. Die obersten Verantwortlichen von damals, Marcel Ospel, Peter Kura und die anderen, sie für das angerichtete Schlamassel gerichtlich zur Rechenschaft zu ziehen, davon sieht die UBS aber nach wie vor ab.
Wissen Sie, ich habe mir auch schon die Frage gestellt, machen wir doch ein paar Klagen und sagen, das machen jetzt die Gerichte und wir müssen uns um diese Geschichten nicht mehr kümmern. Aber so einfach ist das eben nicht.
Die Chancen, dass eine solche Klage wirklich erfolgreich wäre, seien sehr gering, so Villiger. Und die Kosten zu hoch. Nicht nur finanziell, denn die Bank wäre so mit Sicherheit über zig Jahre hinweg negativ in den Schlagzeilen. Das würde dem Image massiv schaden. Und die Bank würde sich laut Villiger in den USA stark angreifbar machen. Denn die Amerikaner würden eine solche Klage als Schuldeingeständnis werten, ist Villiger überzeugt. Aus all diesen Überlegungen weiterhin auf eine Klage zu verzichten, das erachtet auch Peter Forstmoser als richtig, ja sogar geboten. Forstmoser ist Jurist, der für die UBS ein unabhängiges Gutachten zu dieser Frage verfasst hat, der allerdings als ehemaliger Swiss Re-Präsident der Finanzbranche ziemlich nahe steht. Er befürchtet:
Ein wichtiger Punkt ist, dass Verantwortlichkeitsklagen enorm lang dauern können. Also 10 Jahre, würde ich sagen, ist guter Durchschnitt in einem Verfahren dieser Komplexität. Denken Sie als Wissair.
Der Schaden, der für die UBS und ihre Aktionäre dadurch entstünde, sei zu groß. Eine Klage deshalb nicht im Interesse der Gesellschaft, nicht gerechtfertigt, so der Jurist. Dass er sich als externer Gutachter einzig auf bereits bestehende Berichte gestützt hatte, Berichte von der Bankenkommission, von Anwaltskanzleien und Revisionsstellen und von der UBS selber, das ist aus seiner Optik nicht heikel.
Die internen Berichte, das kommt ja nicht von Linienmanagern, die ihr eigenes Fell retten wollen, sondern das sind Berichte der internen Revision, des Risk Management, der externen Revisionsstelle, also alles Personen, deren eigene Motivation darin besteht, Fehler zu entdecken.
Tobias Straumann, der Wirtschaftshistoriker und zweite unabhängige Gutachter, der im Auftrag der UBS das Geschehene analysiert hatte, er plädierte heute dafür, die Schweiz müsse sich jetzt überlegen, ob sie nach wie vor einen internationalen Finanzplatz wolle, der allerdings auch stets mit großen Risiken verbunden sei, oder ob sie sich künftig lieber mit deutlich kleineren Banken begnügen wolle. Die UBS selber, sie will nach dem heutigen Bericht endlich wieder nach vorne schauen. Das betonte Kaspar Villiger heute mehrfach. Ob ihr das allerdings gelingt, hängt auch von der Politik ab.
Evelyn Kobler. Und genau dort von der Politik war die Forderung nach mehr Klarheit besonders laut gekommen. Ist die Forderung mit dem Transparenzbericht jetzt erfüllt? Ist für Politikerinnen und Politiker klar genug, wieso die größte Schweizer Bank beinahe in den Abgrund stürzte? Aus dem Bundeshaus, Elisabeth Pestalozzi.
Bei den Geschäftsprüfungskommissionen, die den Anlass gaben für den heutigen Bericht, ist man zuerst einmal verwundert. Wie alle anderen auch, haben die GPK-Mitglieder den Bericht der UBS von deren Homepage herunterladen müssen. Und auch inhaltlich ist man ernüchtert. GPK-Mitglied und CVP-Ständerat Konrad Graber.
Ja, ich bin sehr skeptisch, weil ich hätte mir wirklich erhofft, dass man das in einer Unabhängigkeit angeht, wie das von der GPK verlangt wurde.
Mit 2 Gutachten im Auftrag der Großbank könne von Unabhängigkeit keine Rede sein. Auch die politische Linke kritisiert den Bericht ganz grundsätzlich und heftig. Er sei das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben sei, protestiert die SP. Und SP-Nationalrätin und Finanzexpertin Susanne Leutenecker-Oberholzer sagt:
Also Transparenz schafft der Bericht keine. Es ist nicht mehr als eine Zusammenstellung der bisherigen Erkenntnisse.
Ja, was wolle man denn noch mehr, hält dieser Kritik die FDP entgegen. FDP-Fraktionspräsidentin Gabi Huber sagt, die UBS habe den GPK-Auftrag voll erfüllt.
Ja, ich glaube, es ist schon einmalig, dass eine Großbank, eine internationale Großbank, auf Empfehlung einer parlamentarischen Geschäftsprüfungskommission und auf politisches Verlangen hin einen solchen Bericht vorlegt und immerhin also ganz massive Fehler eingesteht.
Ähnlich zufrieden ist man bei der SVP. Zwar räumt Nationalrat Hans Kaufmann ein, dass der Bericht nicht wirklich Neues zutage fördere, aber sagt er,
doppelt kontrolliert ist besser, vielleicht als nur einmal.
Und Gabi Huber pflichtet bei,
dass eine solche Klage tatsächlich hauptsächlich der Bank schaden würde.
Das sieht aber sowohl GPK-Mitglied Konrad Graber als auch sein CVP-Parteikollege Pirmin Bischoff definitiv anders. Schließlich legten die Gutachten klar dar, dass die Voraussetzungen für Klagen gegeben wären.
Da bin ich der Auffassung, müssten alle vertretbaren Mittel ergriffen werden, um die Wahrheit herauszufinden. Dazu gehört meines Erachtens auch die ernsthafte Prüfung einer Verantwortlichkeitsklage durch die Bank selber, also durch die UBS.
Was auch die politische Linke so einschätzt. Fazit: Nur FDP und SVP stellen sich bedingungslos hinter den Transparenzbericht der UBS. Für SP und CVP und vor allem auch für die beiden GPKs reicht die heute präsentierte Aufarbeitung bei weitem nicht.
Elisabeth Pestalozzi mit ersten politischen Reaktionen. Zugeschaltet ist jetzt Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Philipp Burkhardt, was ist Ihre Einschätzung? Hat die UBS die Forderung der Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments nach Transparenz, hat diese Forderung tatsächlich erfüllt?
Nein, die Forderung ist nicht erfüllt. Zum einen hat die UBS die Forderung der GPKs offenbar nicht genau gelesen bzw. uminterpretiert. Die UBS schreibt in ihrem Bericht, die GPK habe sie, die Bank, aufgefordert, die ganze Affäre selbst aufzuarbeiten. In Tat und Wahrheit haben die GPK aber verlangt, die UBS solle dafür sorgen, dass die Affäre aufgearbeitet wird. Wobei sie ausdrücklich festhielten, Zitat, dabei messen die GPK einer völlig unabhängigen Aufarbeitung hohe Priorität bei, Ende Zitat. Wenn nun die Bank selbst einen Bericht herstellt, ist das mit Sicherheit keine unabhängige Aufarbeitung. Kommt dazu, dass der Bericht nichts Neues enthält, wie gesagt worden ist, was nicht schon publiziert worden wäre. Beim problematischen Geschäft der UBS in den USA stützt sich der Transparenzbericht zum Beispiel auf die frühere Untersuchung der damaligen Eidgenössischen Bankenkommission. Zu dieser Untersuchung haben die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments aber festgehalten, dass die Rolle der obersten Leitung der UBS darin gar nicht untersucht worden sei, aus Zeitgründen. Und sie haben deshalb die Finanzmarktaufsicht aufgefordert, dies nachzuholen. Wenn die UBS nun also selber feststellt, die Aufsichtsbehörde habe bereits alles untersucht, ist das aus Sicht der GPK eindeutig unzutreffend.
Die UBS will ja nun gegen frühere Verantwortliche keine Klagen einreichen. Wie stichhaltig sind die Argumente, die da heute gegen die Klagen präsentiert worden sind?
Hier ist interessant, dass ein Gutachten im Auftrag der UBS selbst zum Schluss kommt, Verantwortlichkeitsklagen hätten aus rechtlicher Sicht durchaus Erfolgschancen. Das gleiche Gutachten sagt dann aber, die negativen Auswirkungen für die Bank seien so groß, dass ein Verzicht auf Klagen geboten sei. Das mag aus Sicht der Bank zutreffen, allerdings haben wir es im Falle UBS nicht mehr einfach mit einem Privatunternehmen zu tun, das nur für seine Aktionäre schauen muss. Immerhin hat der Staat, haben wir alle, der UBS mit 60 Milliarden Franken ausgeholfen, um die Krise überstehen zu können. Dass es unter solchen Umständen auch einen Anspruch der Öffentlichkeit geben könnte, dass Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden, dieser Aspekt wird von der UBS als unwichtig erachtet.
Kann sich die UBS denn mit dem heutigen Schritt an die Öffentlichkeit wirklich aus der Schusslinie nehmen? Also kann sie den Druck, der auf ihr lastet, wegbringen?
Es kommt nun ganz darauf an, was der Politik wichtiger ist. Eine tatsächliche Aufarbeitung der Affäre, die auch mit dem heutigen Tag nicht geleistet worden ist, mit dem Effekt, dass die UBS noch lange nicht aus dem Schneider wäre, oder das Bedürfnis, unter das Ganze nun einen Schlussstrich zu ziehen. Nun, wenn das Parlament seine eigenen Aufsichtsorgane ernst nimmt, dann dürfte es jetzt eigentlich nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern müsste auf seiner Forderung nach Transparenz beharren. Ob das so ist, kann man noch nicht beurteilen. Der Bericht ist erst 5,5 Stunden veröffentlicht. Die meisten Politiker haben ihn noch gar nicht gelesen. Sie werden wohl erst bei der Lektüre in den kommenden Tagen merken, wie wenig von dem Geforderten in dem UBS-Papier eigentlich drinsteht.
Das waren Einschätzungen von Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Happy End in Chile. Die 33 Kumpel sind einer nach dem anderen innerhalb knapp 24 Stunden aus ihrem Gefängnis tief in der Kupfergrube heraufgezogen worden Und als nach dem letzten Bergmann heute früh auch der letzte Retter wieder aus der Kapsel stieg, war die aufsehenerregende Bergung fertig, das Spektakel vorbei. Problemloser und schneller als erwartet. Also, Ende gut, alles gut. Ulrich Achermann.
Knapp 24 Stunden nach Beginn der Rettungsaktion war der 33. Kumpel an der Erdoberfläche zurück. Luis Ursua, der Schichtleiter. Er verließ als letzter die Kupfergrube in der Atacama-Wüste, so wie der Kapitän ein sinkendes Schiff. Kaum war die Rettungskapsel mit dem 54-Jährigen an Bord in Sichtweite, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Nachdem die eingeschlossenen Arbeiter in Sicherheit waren, galt es noch, die 6 heruntergelassenen Helfer ans Tageslicht zurückzuholen. Der letzte von ihnen war Manuel González, gestern der erste, der sich in die Tiefe begeben hatte. González äußerte sich sehr nachdenklich.
Ojalá nos sirva de experiencia que las cosas en la minería chilena sean diferentes. Yo trabajo en una empresa como Google, con que las cosas se hacen bien. Y espero que la pequeña minería.
Er hoffe sehr, dass die Erfahrungen mit dem Grubenunglück dazu beitrügen, dass sich im Bergbau nun vieles zum Besseren wenden werde. Leise Kritik an den Zuständen und Chiles Staatspräsident Sebastian Piñera ging gleich am Ort der Rettungsaktion darauf ein. Er kündigte Reformen in der Arbeitsgesetzgebung an, schon in den nächsten Tagen.
En unos días más vamos a anunciar un nuevo trato en materia de seguridad, dignidad, protección de la vida, de la salud.
Nicht nur im Bergbau, auch in der Landwirtschaft und in der Fischerei müssten völlig neue Standards in Kraft treten, so der Präsident. Jene Gesetze zu ändern, welche systematisch die Unternehmer auf Kosten der Arbeitnehmer bevorteilen, ist im Prinzip eine Familienangelegenheit der Piñeras. Es war der Bruder des amtierenden Präsidenten, der sie einst als Arbeitsminister der Pinochet-Diktatur auf den Weg gebracht hatte, um den Gewerkschaften das Rückgrat zu brechen. Der Jubel und die Erleichterung über die geglückte Rettungsaktion machen vergessen, wie es zu dem Unfall in der Grube gekommen ist. Die Besitzer der Mine sparten auf Kosten der Sicherheit ihrer 300 Arbeitnehmer. Es gab keine alternativen Schächte für den Ausstieg aus der Mine. Und im Belüftungskamin waren vorschriftswidrig keinerlei Leitern vorhanden. Eigentlich war die Mine nichts anderes als ein Sarg für die Arbeiter, allerdings ein offiziell geduldeter Sarg. Die staatliche Bergbauaufsicht hatte den Betrieb 2008 wegen schweren Sicherheitsmängeln geschlossen. Aber der Druck aus Wirtschaft und Politik war so stark, dass die Mine schon knapp ein Jahr später wieder in Betrieb stand, ohne jegliche Verbesserungen.
In Frankreich streiken Angestellte weiterhin in verschiedensten Betrieben. Sehr gut spürbar ist dies bei der Bahn. Und doch funktioniert das Land noch einigermaßen. Französinnen und Franzosen arrangieren sich mit der Situation so gut, wie es geht. Nur etwas bereitet unseren westlichen Nachbarn große Kopfschmerzen. Die Benzinversorgung. 10 von 12 Raffinerien des Landes sind nämlich lahmgelegt. Die Behörden beruhigen. Eine Benzinknappheit drohe nicht oder noch nicht. Das aber will in Frankreich niemand so recht glauben. Unser Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder berichtet.
10 von 12 Raffinerien sind geschlossen. Dies weckt Ängste. Da können die Behörden noch lange auf die vorhandenen Benzinlager verweisen. Sicher ist sicher, sagen sich viele Autofahrer. Vor allem in der Region von Marseille macht sich schon jetzt eine Treibstoffknappheit bemerkbar, wie lokale Fernsehstationen berichten. Verschiedenen Tankstellen ist das Benzin ausgegangen.
Je vais faire le plein et je galère. C'est clair, là, je galère pour trouver du gasoil.
Ich habe große Mühe, Benzin zu finden.
Très inquiète, parce que j'ai pas de carburant. Comment j'emmène mes enfants à l'école?
Ich bin sehr beunruhigt. Was mache ich ohne Benzin? Wie bringe ich die Kinder zur Schule? Wie gehe ich zur Arbeit? Ich sitze wirklich fast auf dem Trockenen.
Je suis vraiment à la limite d'être en panne. Je sais pas comment je vais faire.
Das Problem ist wohl vor allem psychologischer Natur, denn der Benzinverbrauch ist in Südfrankreich im Moment doppelt so hoch wie normal.
J'ai les trois quarts du réservoir, mais au vu de ce qu'ils annoncent à la radio, je préfère prendre une précaution.
Sein Tank sei noch zu 3/4 voll, aber nach allem, was er im Radio höre, wolle er vorsichtig sein. Die Erdölverantwortlichen versuchen zu beruhigen. Bis Mitte nächster Woche gäbe es keinen Mangel. Dann komme es wohl zu ersten Problemen, aber lokal sehr beschränkt. Die Vorräte seien da, die Konsumenten sollten doch vernünftig sein und auf Hamsterkäufe verzichten. Das Problem ist nur, die Gewerkschaften bestreiken nicht nur die Raffinerien, sondern sie drohen auch, den Transport ab den Benzinlagern zu unterbrechen. Charles Foulard, verantwortlich für den Bereich Treibstoffe bei der Gewerkschaft CGT.
Arrêté les raffineries, nous aurons donc des forces disponibles pour pouvoir organiser la paralysie des dépôts.
Wenn wir die Raffinerien bestreiken, dann haben wir personell die Kapazitäten, um die Depots lahmzulegen. Das wird den Benzinmangel beschleunigen. Auf alle Fälle, früher oder später geht den Tankstellen der Saft aus.
Donc de toute façon, le bloquer des dépôts accentuerait plus rapidement l'effet de pénurie dans les stations-service. Mais à terme, de toute façon, ils n'auront plus de carburant.
Zwar verfügt Frankreich noch über die strategischen Benzinreserven, die reichen für 3 Monate, aber die könnte der Präsident nur im äußersten Notfall einsetzen. So arrangiert man sich in Frankreich im Moment mit dem Streik, doch viele fürchten das Gespenst eines Benzinmangels. Die Gewerkschaften müssen sich auch gut überlegen, ob sie ihre Drohung wirklich wahrmachen wollen. Denn ein ernster Versorgungsengpass beim Benzin könnte dazu führen, dass die Stimmung kippt. Die Gewerkschaften könnten ihren Sympathiebonus verspielen und hätten dann mit ihrem Protest gegen die Rentenreform das Nachsehen.
Wenn morgen die Bohrmaschinen am Gotthard durch die letzten Meter Gestein fräsen, ist das ein großer Moment. Ein Jahrhundertbauwerk entsteht. In diesem bewegenden Moment geht fast vergessen, wie viele politische und finanzielle Hürden bewältigt werden mussten, um das NEAD-Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. In den 90er Jahren sorgten die NEAD-Kosten für dicke Luft im Bundeshaus. Und sie führten zum Rücktritt eines Bundesrats. Elmar Platzer.
Sie waren 2 Bundesräte, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Hier Adolf Ogi, der umtriebige SVPler und Verkehrsminister, der Feuer und Flamme für die NEAD war. Da Otto Stich, der knorrige, pfeifenrauchende Sozialdemokrat, der als Finanzminister über die Staatskasse wachte und schon früh Bedenken gegenüber der NEAD hatte.
Wenn man das Budget machen muss, die Sanierungsmaßnahmen vorbereiten muss und man sieht dann, wie schwierig es ist, dann muss man sich wohl oder übel überlegen, bei allem, was schon beschlossen ist, was kann man tun.
Öffentlich und hinter den Kulissen stritten Stich und Ogi fortwährend über den Sinn oder Unsinn der NEAD, wie sich der ehemalige SBB-Chef Benedikt Weibel noch lebhaft erinnert.
Es war ein ausgesprochen harter Konflikt zwischen 2 Personen des Bundesrates. Ich denke oft daran, weil man kritisiert ja heute am Bundesrat, dass hier zu offen auch Konflikte ausgetragen werden. Ich glaube, es war damals fast noch offensichtlicher.
Konkret verlangte Finanzminister Otto Stich, dass auf den Bau des Lötschberg-Tunnels verzichtet wird. Aber letztlich entschied der Gesamtbundesrat, wie später auch das Parlament, dass sowohl am Gotthard wie auch am Lötschberg Eisenbahntunnels gebaut werden sollen. Im Spätsommer 1995 zog Otto Stich die Konsequenzen.
Wo der Entscheid getroffen worden ist, ich war natürlich wütig, nicht? Das ist auch klar. Und ich habe gesagt, also, den Entscheid würde ich nicht mittragen. Im Prinzip würde ich zurücktreten.
Doch auch als Politrentner meldete er sich wieder zu Wort. Überrissen sei das ganze NEAD-Projekt, befand Otto Stich, und viel zu teuer.
In der jetzigen Zeit, wo wir diese Schwierigkeiten haben, darf man nicht unnötig Geld ausgeben. Ein Prestigeobjekt für irgendwelche Regionen oder sonst irgendetwas oder für Baulobby oder sonst irgendetwas.
Was sein alter Widersacher Adolf Ogi nicht auf sich sitzen ließ. Die NEAD sei ein Jahrhundertbauwerk.
Es ist einfacher, das Tee zu trinken und abzuwarten, immer gegen alles zu sein. Aber das Land, das lebt in erster Linie von den Leuten, die mutig waren, von den Mutigen, von denen, die Pionier Ideen gehabt und sie nicht nur gehabt, sondern sie durchgesetzt haben.
Aber die Pionieridee hatte ihren Preis. Rund 20 Milliarden Franken kosten bis heute die Bauarbeiten. Anfang der 90er Jahre war noch von 8 Milliarden Franken die Rede. Eine Zahl, die Otto Stich nie geglaubt hatte. Deshalb wehrte er sich auch gegen die Idee, die NEAD mit Darlehen zu finanzieren. Mindestens hier hat er einen nachträglichen Sieg errungen. Denn mit der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe und dem Fonds für den öffentlichen Verkehr wurde die NEAD-Finanzierung auf solidere Beine gestellt.
Das ist, würde ich sagen, schon das Verdienst dann eben auch von Otto Stich, dass er dort immer die harte finanzpolitische Linie vertreten hat.
Es habe beide gebraucht, damit das NEAD-Projekt Wirklichkeit werden konnte, bilanziert Benedikt Weibel. Den Visionär Adolf Ogi, der die Idee gegen alle Widerstände vorangetrieben habe. Aber auch den Skeptiker Otto Stich, der dank seinen Interventionen verhindert habe, dass sich die Schweizer Politik wegen der NEAD leichtfertig in Schulden gestürzt hätte. Auch daran sollte man morgen beim Gotthard-Durchstich denken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.